Es gibt so viele Elemente, die Menschen in ihren Businesses machen, die total interessant sind für andere Leute. Man muss einfach noch rausfinden, was es ist. Und ich kann schon verstehen, dass man jetzt sagen würde, okay, schwarze Socken am Anfang, also gab es halt vorher, okay. Aber die Art, wie ihr das macht, da gibt es auch Elemente, die nicht nur für Business-Leute interessant sind, sondern auch für Mainstream. Man muss halt rausarbeiten, was ist die Geschichte, die ich erzählen kann, die sich auch konstant verändert, also wo es immer wieder so neue Elemente gibt, die interessant sind und die, wo ich eine Expertise habe, die wertvoll ist zu teilen.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Romy, was geht ab?
Ich weiß nicht, ob man es am Ton hören kann, aber wir sind heute auf der K5 und wir sitzen hier gerade noch in einem Podcast-Bus und nehmen dort eine Folge auf oder haben wir gerade. Dementsprechend war viel Vorbereitung für die K5. Ich hatte heute einen Vortrag, du hattest ja auch einen.
Über was hast du gesprochen?
Es ist egal, was du verkaufst. Hauptsache, du verkaufst auf Amazon. Und zwar cool.
Das hat mir Vortrag irgendwo? Weil du hast mir nicht Bescheid gesagt.
Ich habe dir nicht Bescheid gesagt, aber ja, den gibt's. Also wenn wir den Link haben, dann packen wir den irgendwann mal in die Shownotes. Also der wurde aufgezeichnet, ich schätze mal, YouTube oder bei K5 TV wird's den dann geben. Und von daher ist da viel Zeit und Arbeit reingeflossen. Und ja, das war cool. Was gibt's bei dir Neues?
Ja, letzte Woche habe ich ja drüber gesprochen. Stressige Zeiten. Diese Woche ist meine letzte stressige Woche. Gestern war ich in Paris bei den Investoren. Heute nochmal K5. Morgen ist das große Snox Pride Event, wo wir wirklich über 40 Influencer hier nach Berlin kommen lassen haben. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das morgen läuft, weil die letzten Wochen waren nicht ganz so rosig für Snox E-Commerce, muss man einfach ehrlich zugeben. Also da haben wir es jetzt zum ersten Mal auch richtig gemerkt mit dem Gegenwind. Und daher bin ich gespannt, wie jetzt unser Sales-Event morgen läuft. Und da werde ich dann nächste Woche drüber berichten, ob wir unsere Ziele erfüllt haben, wie es lief, wie die Stimmung morgen auf dem Event war. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause schlafen, dass ich morgen richtig viel Power und Energie habe. Viel Spaß! Mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Zu Gast heute Kati Ernst, die Co-Founderin von Oya. Oya ist eine D2C-Brand, die female-centric Products wie Periodenunterwäsche und Still-BHs verkauft. 2018 hat Kati gemeinsam mit ihrer Co-Founderin die Vision verfolgt, die Welt geschlechtergerechter zu gestalten und Oya gegründet.
Wirklich verrückt, was die in den letzten Jahren für eine Community aufgebaut haben. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, wie sie Presse nutzen, um wirklich abzuverkaufen, was so das krasseste Presseding ever war. Und vor allem haben wir eine kleine Live-Beratung gemacht, weil ich gesagt habe, ja, Presse funktioniert nicht so für Snox. Und sie hat auch genau erklärt, was wir falsch machen in unserer Pressearbeit. Also hört euch das an und viele weitere richtig geile pragmatische Tipps. Man hat einfach gemerkt, die ist ein Vollprofi, super tolle Sprecherin, sehr, sehr kompetent. Also viele geile Sachen dabei. Hört in die Folge rein und jetzt ganz, ganz viel Spaß.
Ja, voll vielen Dank für die Einladung. Ich bin voll aufgeregt. Es ist mein erster Podcast in der Metaverse. Also ich war schon mal in der Metaverse, aber ich habe hier noch keinen Podcast aufgenommen. Daher voll cool, dass wir das zusammen machen.
Ihr habt gemeinsam ja Oya gegründet und ihr steht für Female Centric Company. Was drunter versteht ihr? Wie würdet ihr euch selber beschreiben?
Wir sind eine Firma, die sich ein Ziel gesetzt hat, das Leben und den Alltag von Frauen besser zu gestalten. Und zwar nicht, indem wir geile Produkte bauen, die das machen. Ja, also unsere Periodenunterwäsche zum Beispiel, die Frauen unterstützt, viel nachhaltiger und komfortabler zu menstruieren. Aber eben auch unsere Still-BHs, absorbierende Still-BHs. Wir haben Perioden-Beachwear. Wir haben wirklich eine ganze Range mittlerweile von innovativen Produkten, die den Alltag erleichtern. Sondern neben den Produkten wollen wir auch durch unsere Kommunikation und unsere Aufklärung, unsere Arbeit, die wir machen mit unserer Community, dazu beitragen, dass einfach Geschlechtergerechtigkeit mehr umgesetzt wird in Deutschland und Dach.
Ihr macht es hauptsächlich über Instagram, oder? Ich meine, da seid ihr unglaublich aktiv. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber sagen. Aber so, wie ich das mitbekommen habe, ihr teilt euch das auf, oder? Jeder von euch beiden übernimmt da einen Tag und man findet da unglaublich viele Stories und ihr nehmt da so mit durch den Alltag auch, ne?
Ja, korrekt. Das ist so. Ich glaube, es ist mittlerweile zweifältig. Es hat angefangen nur mit Instagram. Also man muss dazu sagen, ich war der totale Instagram-Newbie. Ich habe mir, als wir die Firma gegründet hatten, hatte ich noch kein Instagram. Ja, also ich war jetzt auch keine Konsumentin oder so. Und dann haben wir uns aber sehr lange mit dem Thema beschäftigt, wie können wir Vertrauen aufbauen. Ja, also Periodenunterwäsche war ja unser erstes Produkt, ist ein total intimes Thema, krass stark tabuisiert auch. Und da haben wir halt überlegt, wie kriegen wir es denn hin, dass Leute uns vertrauen und das mal ausprobieren. Und da kam eben drauf, Instagram Stories zu benutzen. Ja, also einfach indem wir uns zeigen und die Leute dann vielleicht denken, ach, die Mädels, die wirken ja ganz nett, kompetent. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann den vertrauen, dass die dann auch unseren Produkten eine Chance geben. So fing das an. Mittlerweile ist es aber so, dass es gar nicht mehr nur die Instagram-Plattform ist, sondern dadurch, dass wir eben erfolgreiche Unternehmerinnen sind, kriegen wir Zugang zu ganz anderen Bühnen, ganz anderen Zirkeln an Menschen, ganz anderen Diskussionskreisen und können halt so oder in den Medien eben auch diese aktivistischen Themen positionieren.
Wie stark und wichtig sind die Kanäle außerhalb von Instagram? Ich finde es gerade super spannend und ich sag mal, durch meine Personal Brand ist das ja auch der Fall, dass wir jetzt außerhalb irgendwie von Snox rein, sondern meine Marke irgendwie Johannes Kliech, meine Personal Brand, pusht das Ganze. Wir fragen aber unsere Kundinnen auf unserer Thank You Page, also wenn sie bestellt haben, woher kennt ihr uns? Das mache ich tatsächlich aktuell auch jeden Morgen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und es ist unter 1% der Leute kennen uns irgendwie aus LinkedIn oder, sage ich mal, im Business-Podcast, wie das hier ist. Ist das aber für euch, sage ich mal, wie du es gesagt hast, diese Bühnen, diese Pressearbeit und alle macht, ist es auch ein relevanter Sales-Kanal oder sagst du, das kann man gar nicht so genau differenzieren?
Also ich sag mal so, das klassische B2B, die B2B-Kommunikation, wie jetzt zum Beispiel LinkedIn, ist jetzt nicht relevant. Und ich glaube, Business-Podcasts begrenzt. Es kommt darauf an, wie breit die gehört werden. Also zum Beispiel, als wir im OMR-Podcast waren, haben wir auch einen Code mitgenommen. Und da sehen wir schon, dass der extrem oft eingesetzt wurde. Ja, also, aber OMR hören ja wirklich auch wahnsinnig viele Leute einfach, die auch sich generell einfach für Business-Sachen interessieren. Daher ist es vielleicht dann gar nicht so richtig. LinkedIn zum Beispiel haben wir jetzt jahrelang gar nicht gemacht. Ich habe jetzt gerade selber vor noch nicht mal 6 Wochen, glaube ich, damit angefangen, überhaupt aktiv mein LinkedIn zu bespielen. Ja, weil es einfach eigentlich für unseren Sales-Funnel, für die Firma an sich gar nicht so wichtig ist. Es ist schon hauptsächlich, Instagram ist schon unser Hauptkanal, den wir am besten selber auch aktiv bespielen können. Der andere war und ist sicherlich PR. Ja, also wir haben von Anfang an, dadurch, dass wir ja so viele, du hast schon Storytelling angesprochen, ne, dass wir von vornherein so viele Geschichten hatten, die wir erzählen können. Ob das jetzt darüber ist, wie es ist, in einem tabuisierten Markt zu gründen. Warum es female-centric products nicht auf der Welt genug gibt. 2 Frauen, die Ende 30 gründen und nicht Mitte 20. 2 Frauen, die aus dem Konzern kommen und dann entscheiden zu gründen. Sustainability-Aspekt. Also es gab so viele Geschichten, die wir erzählen konnten rund um unser Thema. Und das wurde halt sehr dankbar aufgenommen von der Presse.
Wie ist es denn, in einem tabuisierten Marktumfeld zu gründen?
Also ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich, ne? Also der Fluch ist einfach, dass es wirklich, dass man sehr viel Zeit damit verbringen muss, wie man das Thema trotzdem an die Leute bringen kann, ohne sie abzuschrecken. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich würde sagen, die Mehrheit der Perioden-Startups, die es mittlerweile gibt, in Anführungsstrichen, die setzen ja eher auf einen sehr progressiven Ansatz, dass sie eben sehr stark modern aufklären wollen, an sehr urbane Personengruppen sich adressieren, die eben vielleicht schon mental ein bisschen weiter sind bei den Themen. Man muss aber einfach anerkennen, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland einfach bei vielen Themen noch nicht so weit ist. Mhm. Und uns war es eben wichtig, weil wir ja wirklich so Grassroots-mäßig gesamtgesellschaftlich was ändern wollen und nicht nur irgendwie in Berlin-Neukölln oder so, dass wir es schaffen, eine Kommunikation zu finden, dass es sich nicht anfühlt wie ein Tabu. Und in unserem Fall war das eben dadurch, dass wir beide da sind, dass man sich ja mit uns beschäftigt und gar nicht unbedingt mit der Periode zum Beispiel. Und dass unsere ganze Marke aufgebaut ist, einfach wie eine High-Fashion-Underwear-Brand. Ja? Und die hat man sich ja vielleicht schon mal angeguckt. Und da ist es vielleicht gar nicht so komisch, sich auf der Seite umzuschauen. Ja? Und daher, es hatte eine höhere Komplexität, glaube ich, bei der so Markenentwicklung und bei der Kommunikationsentwicklung. Aber der Segen ist natürlich, dass es dadurch total viele Möglichkeiten gibt, darüber zu reden. Es ist für Menschen total interessant zu hören, wie man das macht. Und eben gerade am Anfang hat uns das total viel Presse gebracht, einfach generell mit Leuten darüber zu sprechen, wie das ist. Achso, und beim Fundraising war es natürlich auch alles andere als einfach. Als wir dachten, dass wir Funds raisen wollten, wir sind ja eigenfinanziert bis heute, da war das schon damals wirklich eine Hürde und, glaube ich, auch ein Grund, warum wir uns da nie mit jemandem einig geworden sind.
Wie muss man sich bei euch Presse vorstellen? Wir waren jetzt auch, also deswegen finde ich auch diesen Podcast gerade so super spannend, weil Oya und Snox haben viele Gemeinsamkeiten.
Voll.
Und deswegen, wir sprechen ja auch oft, aber wir sind auch in so vielen Sachen so unterschiedlich. Und unser Problem ist, oder Herausforderung einfach, dass wir genau das, dieses provokative, innovative Produkt, wie ihr so gar nicht haben, sondern wir sind langweilig, unemotional, Mainstream. Deswegen ist es für uns auch relativ schwer, einfach Presse zu bekommen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wir haben dann irgendwie andere Vorteile. Kannst du uns aber da mal mitnehmen, was war vielleicht auch der größte Presseartikel, den ihr je hattet? Und muss man sich wirklich vorstellen, der Presseartikel kommt raus und dann macht man da wirklich an einem Tag 50, 100.000 Euro Umsatz wie bei einem großen Influencer? Oder ist es auch eher wieder Branding?
Also erstmal würde ich dir widersprechen wollen. Ja?
Ja.
Also dieses Storytelling-Thema, häufig denken Leute, sie müssen über ihr Produkt sprechen. Aber das ist es gar nicht. Ich bin der Meinung, dass jede Firma hat eine Geschichte, die sie erzählen kann, die für andere Leute interessant ist und die andere Menschen hören und konsumieren wollen. Und gerade bei euch würden mir ganz viele Sachen einfallen, wo ihr eine Story aufbauen könnt. Das kann sein von, also um die Gründer herum, das macht ihr ja sozusagen indirekt über dich. Es kann sein, was für Leute ihr anstellt. Du hast so coole Sachen erzählt letztens hier bei Shopify über die Arten von Team-Events, die ihr macht. Ja, es kann Arbeitskultur sein, es kann Spenden sein, die ihr macht, I don't know, ja, es kann die Location sein, wo ihr seid, eine besondere Stadt, es kann das Gebäude sein, wie ihr architektonisch euer Büro gestaltet. Es gibt so viele Elemente, die Menschen in ihren Businesses machen, die total interessant sind für andere Leute. Man muss einfach noch rausfinden, was es ist, und ich kann schon verstehen, dass man jetzt sagen würde, okay, schwarze Socken am Anfang, also gab es halt vorher, okay, aber die Art, wie ihr das macht, da gibt es auch Elemente, die nicht nur für Business-Leute interessant sind, sondern auch für Mainstream. Man muss halt rausarbeiten, was ist die Geschichte, die ich erzählen kann, die sich auch konstant verändert, also wo es immer wieder so neue Elemente gibt, die interessant sind und die, wo ich eine Expertise habe, die wertvoll ist zu teilen.
So. Mega.
Und die benutzt man dann. Und ich bin der festen Überzeugung, egal was für ein Startup man hat, man findet eine. Ja, man muss sich neu damit beschäftigen. Aber jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, was für einen Effekt das hat. Es ist sehr unterschiedlich. Also ganz am Anfang, da waren wir gerade erst ein paar Monate alt, da wurden wir im RBB ausgestrahlt. Das ist so eine lokale, wie WDR und SWR und sowas. Da wurden wir in einer sehr beliebten Vorabendsendung ausgestrahlt mit einem kleinen Doku haben die bei uns gemacht, haben uns eben Besuch gehabt. Und das haben wir damals total krass gemerkt. Aber natürlich waren die Level eine andere. Ne? Aber das war für uns damals so, oh crazy, das sind irgendwie 10 Tage Umsatz in einem Tag. Das ist ja absurd und das hat auch sehr viel Nachhall, weil die haben einen Shitstorm gekriegt auf ihrer Seite dafür, dass die bei uns berichtet haben, in der Vorabendszeit über die Periode zu sprechen, das würde sicher nicht so gehören und so. Und da entstand eine total große Diskussion und daraus hat sich dann wiederum total viel Presse ergeben, weil dieser Shitstorm wieder interessant war. Ich glaube, ansonsten waren die größten Sachen eher so natürlich im Rahmen von Pinkygate. Wir haben ja so ein Video, was viral gegangen ist, vor ja über einem Jahr jetzt schon. Und daraus ist sehr viel entstanden. Wir waren sehr lange auch am Anfang bei Bild.de auf der Landingpage. Das hat einen total krassen Effekt. Also Bild.de Landingpage ist crazy gut. Und interessanterweise spielen die einen da immer wieder ein, wenn der Artikel gut läuft. Ja, also ganz oft war es so, wir merken so, huch, der Traffic geht gerade hoch, wo kommt denn das her? Und da kommt man immer mal wieder auf Bild.de gehen und guck mal, ah, die haben unseren Artikel schon wieder dahin getan. Ja, der kam, das war halt so ein Stylebook-Artikel und den spielen die zum Teil dann einfach über Wochen und zum Teil über Monate hinweg kam der immer wieder da davor. Aber natürlich Spiegel Online war sehr groß, ne, das war einfach ein sehr großes, wir waren in der FAZ, eine andere Art von Klientel natürlich, aber das merkt man schon. Ja, das sind die klassischen Mediensachen.
Habt ihr gemerkt, ihr habt jetzt vor 4 Jahren gegründet, dass sich rund um das Thema Tabu sich auch ein bisschen was getan hat? Weil so aus meiner Perspektive, es sind jetzt noch andere Periodenunterwäschen-Firmen aufgekommen. Und ich habe immer das Gefühl oder den Eindruck, dass die jetzt nicht da wären, wenn ihr nicht da wärt. Weil ich glaube, ihr wart so auch die Ersten in der Wahrnehmung und habt das Thema angegangen. Und ich glaube, dass es ja auch immer vielen darum geht, was zu gründen. Und die haben gesehen, bei euch funktioniert es super. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich an das Thema nicht rangetraut hätten und ihr das schon so geschafft habt, dass es nicht mehr ganz so ein Tabu ist. Weil immerhin trauen sich jetzt sogar andere Firmen dran, auch das zu gründen.
Ja, ja. Nein, nein, nein. Also wir sind auf jeden Fall der Market Maker gewesen und Das ist ja auch toll. Das hat uns ja auch Gelegenheit gegeben, da sozusagen eine Marktführerschaft zu etablieren, die wir jetzt verteidigen können, zum Glück. Ne? Ist natürlich jetzt mehr Arbeit als vorher, wo man mit einfach nur zwei schwarzen Schlüpfern das Ding machen konnte, sondern das kostet jetzt viel mehr Arbeit und Kreativität in der Kommunikation, in der Sortimentsentwicklung und so weiter und so fort. Aber das hält es ja spannend. Aber nein, wir haben auf jeden Fall den Markt in Deutschland kreiert. Es gab sogar eine Marke, die hat vor uns, sag ich mal, schon angefangen, das Produkt zu verkaufen. Mhm. Ja, also die hatten vorher schon, ich glaube, ein paar Jahre vorher haben die auf eBay versucht, so ein paar Perioden. Deswegen dürfen wir auch nicht sagen, dass wir die Ersten sind. Ja, weil die haben auf eBay mal so ein paar Panties vertickt. So. Aber das hat halt keinen interessiert, das ist komplett verpufft. Und die haben das auch dann eingestellt und erst wieder rausgeholt, als die gemerkt haben, ah, guck mal, die bauen ja jetzt diesen Markt, das funktioniert ja und jetzt gehen wir da wieder rein. So. Also ich glaube, wir haben schon die Produktkategorie in Deutschland erschaffen. Aber man muss schon sagen, eine Riesenmehrheit der Frauen in Deutschland weiß immer noch nicht, was Periodenunterwäsche ist. Ja, hat noch nie davon gehört, sich noch nie damit beschäftigt. Und das können wir uns sozusagen in unserem progressiven jungen Milieus vielleicht gar nicht so vorstellen. Aber ist halt, das ist die Realität, ja. Und wir haben halt so ein paar Personas an Frauen, die halt ein ganz anderes Leben führen als wir, an die wir halt häufig denken in unserer Kommunikation und überlegen, wie erreiche ich jetzt auch noch die und ihre Freunde und ihre Gruppe und so weiter.
Was ist denn die Hauptgruppe, die man jetzt noch nicht erreicht hat? Sind das dann ältere Frauen? Weil ihr gerade durch eure Kanäle wie Instagram und so, und ich glaube, da erreicht ihr super viele Junge, aber sind es dann auch wirklich ältere Frauen, die ihr da noch nicht erreicht habt?
Ja, ich glaube, es sind gerade, also die Frage ist natürlich, was das älter definieren würde. Also die, ich glaube, die, also unsere klassische Kundin ist schon zwischen 25 und 45. Ich sag mal so, die Hardcore-Kundinnen sind so ab 30. Würde ich sagen. Und die Frauen, wo wir noch Probleme haben, die zu erreichen sind, die nicht so online-savvy sind einfach. Ja? Und es gibt einfach viele Frauen auch in ihren 30ern, die gar nicht so Instagram-affin sind. Die benutzen das eher wie Facebook, dass sie so ihre Freundinnen da haben, ja, und gucken, was die so machen. Aber die folgen da jetzt keinen Brands und verbringen da viel Zeit oder so, ja. Die sind vielleicht sogar noch mehr auf Facebook unterwegs zum Teil, ja, weil sie das Medium eher kennen. Und ich merke es immer wieder, wenn ich zum Beispiel, ich war letztens auf einer Feier eingeladen in Kitzbühel, da waren viele Leute aus München und eigentlich alle so in unserem Alter gebildet, hohes Einkommen. Und ich denke, okay, also diese Frauen müssen von uns gehört haben. Also ich kann es mir gar nicht, wie sollen die an uns vorbeigekommen sein? Und es hatte keine einzige von uns gehört. Und das ist für mich immer so, also auf der einen Seite ist es so, oh man, irgendwie, wieso kriegen wir das noch nicht geknackt? Also das motiviert uns auch total, da irgendwie Sachen zu machen. Auf der anderen Seite ist es so, ja geil, wie viel Potenzial liegt da eigentlich noch? Weil wenn diese Riesengruppe uns nicht kennt, dann haben wir da echt noch viel zu tun.
Da würde ich auch gerne nochmal eingehen, weil wir hatten es ganz am Anfang von unserem Gespräch über eure Marketingstrategie. Und ich kenne keine D2C-Brand in Deutschland, die so persönlich ist wie ihr. Und ich finde das so beeindruckend. Und am Anfang hatten wir das auch mal gemacht, dass ich, sage ich mal, als Gründer irgendwie die Leute mitnehmen in den Tag etc. Ich muss aber sagen, ich habe es einfach nicht geschafft, in Anführungszeichen so durchzuhalten. Und das finde ich so beeindruckend bei euch. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen in eure Gedankenwelt mitnehmen, weil das kostet ja auch unglaublich viel Zeit, aber trotzdem macht ihr das jetzt, ich weiß nicht, seit 2 Jahren, 3 Jahren oder seit Anfang an?
Seit vier Jahren machen wir das.
Und ununterbrochen, das ist Wahnsinn. Ja. Und würdest du das auch jeder Brand empfehlen?
Nein, ich würde das nicht jeder Brand empfehlen. Das lag bei uns, wie gesagt, an diesem Trust-Thema. Und ich glaube, wenn Trust ein Issue ist in deinem Geschäftsmodell, dann würde ich das auch in Erwägung ziehen, weil dann gibt es auch, dann ist das dann einfach eine Option, Trust aufzubauen, wenn du gerade noch keine Siegel oder Awards oder weiß nicht, was sonst alles hast, was Trust erschaffen könnte. So. Aber wir sind das damals so angegangen, dass wir halt, wie gesagt, gesagt haben, wir wollen Trust. Wir haben dieses Story-Format ausprobiert und irgendwie hat es funktioniert für uns. Wir merkten, aha, die Community wächst total schnell. Wir haben dadurch ein extrem erfolgreiches Crowdfunding gemacht, direkt am Anfang, das eben durch diese Community befruchtet wurde. Und neben dem eigentlichen Sales war es ja so, dass wir sehr schnell gemerkt haben, krass, wir verändern total was bei den Leuten, indem die uns folgen. Also dieser aktivistische Aspekt unserer Arbeit, ne? Also der Purpose-Punkt, dass Leute ganz anders nachgedacht haben über, was weiß ich, ihre Jobsituation, ob Gründen nicht vielleicht was für sie wäre, ne? Dass Frauen einfach uns zugucken, denken sich so, ha, guck mal, die beiden, die wirken ja auch so ganz normal und nett und die haben jetzt auch einfach angefangen. Gerade am Anfang, wo wir so erzählt haben, boah, jetzt müssen wir so Sachen machen, da habe ich noch nie von gehört. Ja, irgendwelche Anmeldungen oder Steuersachen oder erst einen Arbeitsvertrag von der Mitarbeiterin ausfüllen. Und die haben das hat zugeguckt und man hat so wirklich gemerkt, dass es bei denen so ausgelöst hat, ach krass, okay, vielleicht ist das auch was für mich. Ja, und das ist ja was mir zum Beispiel total gefehlt hat. Ich habe ja BWL studiert, in Münster ist eine sehr gute BWL-Uni. Aber mir ist nie eine Unternehmerin begegnet. Niemals. Und deswegen kam das für mich, war das überhaupt nicht in meinem Relevant Set. Ja, also für mich, ich hatte gar nicht überlegt, dass das eine Option für mich wäre. Das kam erst viel, viel, viel später bei mir. Und als ich eben Frauen gesehen habe, die sowas machen. Und daher ist eben unser Zeitinvestor, liegt ist nicht nur da, damit wir, oder ich glaube mittlerweile deutlich weniger dafür da, als dass wir die Sales treiben, sondern es ist wirklich die aktivistische Arbeit. Es ist, wie können wir Mehrwert schaffen durch die Geschichten, die wir erzählen, durch die Sachen, die wir lernen, die Beobachtungen, die wir machen, die Artikel, die wir teilen, die Podcasts, die wir machen, whatever, dass die Frauen, die uns folgen, vor allen Dingen die Frauen, die uns folgen, das folgen aber auch viele Männer, sich empowered fühlen, ja, und einfach anders durch die Welt gehen. Und mittlerweile ist es so, jetzt seit Anfang des Jahres, dass wir, also wir haben immer 6 Tage die Woche gemacht, samstags war immer frei und wir haben uns immer abgewechselt. Rumi, hast du ja gerade schon gesagt, ne, dass wir uns da immer abgewechselt haben. Und seit Anfang des Jahres ist es so, dass das Team 2 Tage übernimmt. Und das ist schon eine Riesenentlastung für uns, dass wir jetzt nur noch 2 Tage die Woche jeweils machen müssen. Und auf der anderen Seite tut es, glaube ich, dem Account auch echt gut, weil dadurch einfach auch anderer Content auch mit reinkommt, ne? Auch ein bisschen mehr edukativer Content, ne? Wo die sich Zeit nehmen können, da Sachen aufzubereiten und sowas. Also ich glaube, das tut allen sehr gut.
Man muss auch sagen, wir hatten, glaube ich, mal einen Call, boah, das ist gar nicht so lange her, vor 2-3 Monaten, und da hattet ihr in eure Story gepostet, so, ja, Termin mit Johannes, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe noch nie so viele Follower innerhalb von einer Stunde bekommen und da habe ich gemerkt, so, ey, crazy, was ihr jetzt, sage ich mal, für eine Community aufgebaut habt, was für eine Followerschaft, weil diese Story-Views oder Follower, es ist einige, aber das andere ist wirklich dieses Community-Building. Würdest du sagen, gerade dieses tägliche Story, dieses ganz nah an euch dran sein, war der größte Hebel oder der größte Punkt, diese Community aufzubauen? Und macht ihr auch noch weitere Sachen, die vielleicht auch ganz pragmatisch sind für die ZuhörerInnen, das irgendwie in einer gewissen Weise nachzumachen oder inspirieren zu lassen? Wie schafft man das, dass man wirklich so eine Love-Brand wird?
Ja, ja. Also die es ist 100%ig der größte Hebel für das Community-Building gewesen. Also ganz, ganz sicher. Wenn wir da einfach nur Bilder von unseren Produkten gepostet hätten, wäre das niemals so passiert, ja. Aber ich glaube, es ist nur ein Element von der Love-Brand-Aufbau. Wir haben da ja mittlerweile ein Framework entwickelt, was wir auch ab und zu auf so Konferenzen auch vorstellen. Und wir glauben, dass es eigentlich so 4 Elemente sind, die man braucht, um eine Love-Brand aufzubauen, ja. Und das eine davon ist eben diese Emotion, die wir gerade besprechen. Ich finde, dazu gehört eben die Interaktion mit uns, dass wir uns einsetzen für aktivistische Themen, dass wir uns feministisch äußern und positionieren. Das ist so der emotionale Aspekt. Und der Trust-Aspekt ist ein zweiter, wo auch ganz stark, ne, die Tatsache, dass wir präsent sind, reinfallen, dass du der Marke vertraust, kannst du aber auch durch Product Reviews oder ne, sonstige Sachen auch sehr gut erschaffen. Und die 2 anderen Sachen sind eben Product Excellence. Du kannst halt eine Love-Brand schwer bauen, wenn du nicht ein Produkt hast, wo die Leute es auspacken und denken, geil, das Ding ist ja einfach geil, das Packaging ist geil, das passt geil, boah, das funktioniert auch noch richtig geil, ja. Also, dass du das einfach so Wow-Erlebnisse sind oder in unserem Fall so Ja-Erlebnisse, wenn du die Produkte halt, wenn du mit uns Touchpoints hast, ja, dass Leute einfach, dass es die bewegt, dass es die begeistert, ja, nicht die Produkte, nicht nur die Kommunikation. Und der 4. Aspekt ist eben Aspirational Content. Dass wir einfach von vornherein die Qualität unserer Kommunikation, also die Bilder, die wir machen in den Shootings, die Influencerinnen, die wir aussuchen, die mit uns arbeiten, das ist wirklich top-notch, ja, sodass die Leute da auch denken, das ist etwas für sie. Oder auch, ne, dass wir so mit so toller italienischer Spitze arbeiten, ne, dass die Produkte einfach richtig schön aussehen und so einen hohen Fashionability-Anspruch haben, dass man wirklich denkt, so geil, das will ich auch haben, weil das ist something to aspire to be. Also es sind mehrere Aspekte, die eben zu diesem ganzen Love-Brand-Thema dazugehören. Haben wir aber auch jetzt im Nachhinein jetzt für uns immer entwickelt, weil wir eben die Frage oder uns selber auch gefragt haben, so wie hat das eigentlich funktioniert? Und genau, das hat dieses Framework bei rausgekommen.
Wenn wir uns die letzten 4 Jahre jetzt mal anschauen, dann habt ihr mit Periodenslips gestartet, dann sind viel, viel mehr bunte Farben, glaube ich, dazugekommen, so wie ich das gesehen habe, und viel mehr Designs und Still-BHs. Wo soll es jetzt hingehen? Ist euer Fokus eher internationale Märkte? Nehmt ihr noch mehr Produkte dazu? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen.
Ja, also wir gehen auf jeden Fall eher in die Tiefe, was die Produkte betrifft, als jetzt in die Breite, was die Märkte betrifft. Mhm. Es gibt, glaube ich, in unserem Markt mit der Periodenunterwäsche, da ist noch viel Luft. Selbst in Dach. Ja, da gibt's noch echt viel zu tun, wie gesagt, bei so vielen Leuten, die Kategorie gar nicht kennen. Also das ist auf jeden Fall ein Fokus von uns. Das sind, glaube ich, die lowest hanging fruits. Rausfinden, wie erreiche ich diese Frauen, die heute noch nicht von uns wissen und überzeuge die. Die zweite ist natürlich, dass wir einfach andere Produktkategorien für die gleichen Frauen anbieten wollen. Also wir merken einfach, es gibt noch so viele Bereiche, wo einfach noch nicht die coolen Produkte entwickelt wurden, weil einfach häufig die produzierenden Unternehmen, die, sag mal, die großen Corporates, die Consumer Goods machen, die sind halt von Männern geführt. Ja, und denen fehlt halt häufig einfach dieser Blick dafür, was fehlt da eigentlich? Oder sie hören es nicht oder sie sehen es nicht. War bei der Periodenunterwäsche ja genauso. Hat ja keiner gesehen, hat ja jeder sich gefragt so, ach, ist das überhaupt so ein Markt? Ja, kann man da überhaupt Geld verdienen? Ja, natürlich kannst du das, aber das kann ich auch verstehen, ist es herausfordernder für Menschen, die nicht menstruieren, sich das vorzustellen. Und so gibt es ganz viele andere Bereiche im Leben von Frauen, wo es auch noch nicht richtig coole Produkte gibt. Und ich meine, das Thema Menopause ist zum Beispiel ein riesiges, auch riesig tabuisiert, betrifft einfach auch jede Frau und gibt es einfach keine coolen Sachen zu, ja. Und da muss, oder weibliche Libido, da gibt es einfach so viele Sachen, die noch entwickelt werden können. Und da haben wir auch sehr viele Ideen, was wir machen können. Ja.
Wie steht ihr zum Thema TikTok? Auch gerade als letztes war jetzt Alisa von Purelay hier, auch eine sehr inspirierende Gründerin.
Ja.
Und auch sie hat erzählt, durchblicken lassen, wie schwer sich Purelay auch tut, sag ich mal, auf TikTok auch wirklich Fuß zu fassen. Und meine These im Moment ist, wir als jetzt, und dazu würde ich auch Oya sehen mit eurer 4 Jahre Geschichte, wir sind ja irgendwie auf dieser Welle von Instagram irgendwie groß geworden als D2C-Firma. Ja. Und jetzt werden gerade die Karten so in einer gewissen Weise neu gemischt, weil ein neuer Kanal mit TikTok dazukommt. Wie ist euer Blick auf die Dinge, würdet ihr diese These unterschreiben? Und wie ist vielleicht auch eure Strategie und auch kurzfristige Taktik, hier Fuß zu fassen?
Ja, also TikTok, also vor einem Jahr haben wir mal TikTok versucht, sowohl paid als auch organic. Ich würde sagen, beides war so ein Fail. Also auf jeden Fall für uns. Also wir haben versucht, irgendwie unseren Content, wir haben schon versucht, das zu TikTokisieren, sage ich jetzt mal. Aber nein, also es war einfach nicht geil. Es war wirklich nicht geil, muss man einfach sagen. Aber ich bin ja mir wirklich nicht, das wäre zu schade, mich da so ein bisschen zu einem Hampelmann zu machen, aber es war einfach nicht cool. So. Und wir haben, und die Ads sind einfach total schnell verbrannt. Also die Creatives sind einfach so schnell einfach abgedampft. Und du hast ja zuletzt auch, Johannes, auch erzählt, dass du glaubst, dass der Algo sich in den letzten 12 Monaten noch sehr viel weiterentwickelt hat, weswegen wir dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben werden, aber damals war es wirklich so, wir gesagt haben, boah, nee, das ist, wir sprechen irgendwie diese Sprache nicht, die Ads auch nicht und wir glauben, unsere Kundin ist da noch nicht. Ich glaube, da haben die letzten 12 Monate schon einiges verändert. Man sieht ja, die Demographics haben sich sehr stark verschoben in eine Richtung, die, sage ich mal, mehr in unsere Zielgruppe geht. Ich glaube, ich traue dem Algo auch eher zu, dass er besser weiß, was er machen soll mit uns. Und ich glaube, wir sind jetzt auch besser darin. Wir haben jetzt zum Beispiel auch für Instagram mittlerweile auch schon Creator bei uns reingeheiert, die für uns Reels machen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist einfach was wir gucken können, ob wir das irgendwie dupliziert kriegen eben im TikTok-Bereich. Also ich habe voll Lust auf jeden Fall.
Du hast gerade gesagt, dass die Kunden, die ihr noch nicht erreicht habt, dass das viele sind, die vielleicht noch gar nicht auf Instagram sind oder Instagram nicht nutzen, gar nicht so viel auch Online-Shopping betreiben. Ist es dann vielleicht statt TikTok eher der Einzelhandel, weil das ein Touchpoint ist?
Ja, klar. Also der Einzelhandel ist natürlich total interessant, weil es einfach ein Riesen-Touchpoint ist. Ich meine, die Absatzmengen da sind ja einfach nochmal astronomisch anders als jetzt auf einer Brand-Homepage. Es war vor 4 Jahren auf jeden Fall keine Option für uns, weil das Produkt einfach noch so unbekannt war und so tabubehaftet, dass sich weder eine Verkäuferin, ein Verkäufer damit wohlgefühlt hätte, mit einer Kundin drüber zu reden, die aber typischerweise sehr viele Fragen gehabt hätte dazu und vielleicht auch ein bisschen komisch gefunden hätte, da mit einem Fremden drüber zu reden. Und daher war für uns sozusagen diese Online-Welt perfekt. Ja, in der Anonymität des Internets sich damit beschäftigen, jemanden beraten und so weiter und so fort. Also du musst es verstehen, wir dürfen auf unsere Pakete keine Sticker kleben. Ja, dann, das haben wir am Anfang gemacht, da haben wir ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass den Leuten das unangenehm ist oder dass der Postbote sieht, wo sie bestellt haben. Oder also als ob man, weiß ich, richtig kinky Sextoys kaufen würde, ja, wo es so Periodenunterwäsche war. Oder dass zum Beispiel bei der Kreditkartenabrechnung wurden wir früher gefragt, ob man da sieht, wie die Firma heißt. Ja, also es ist, dieses Tabu sitzt ganz, 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 ganz tief. So. Und ich glaube, mittlerweile würde sich zumindest in den Großstädten auf jeden Fall anbieten, dass man auch Einzelhandelsoptionen findet. Und ja, da schauen wir einfach mal, was sich da für Optionen ergeben.
Wir sind ja mit Snoxalting Podcast. Darf die Frage nicht fehlen, wie eure Marktplatzstrategie aussieht. Wir haben ja auch schon oft darüber
haben wir
gesprochen, irgendwo auch diskutiert und deswegen, das will ich auch jetzt hier nochmal auf der Tonspur sagen, das habe ich auch zu Romy im Vorgespräch gesagt, ich finde das immer so toll, dass wir drei uns irgendwie als GründerInnen so toll austauschen. Wir haben, glaube ich, bei einigen Punkten echt unterschiedliche Perspektiven, Ansichten, aber das ist immer so toll auf Augenhöhe und ich lerne da wirklich so viel von euch, das wollte ich einfach nochmal an der Stelle ein großes Dankeschön sagen.
Das empfinden wir auch so, auf jeden Fall.
Und daher die Frage, Marktplatzstrategie. Wir als Nox und gerade auch als Nox-Halting sind ja, sage ich mal, all in into Marktplatz und sehen da, sage ich mal, sehr, sehr viele tolle Vorteile, die wir auch unseren Kundinnen versuchen zu ermöglichen. Ihr seht das ganze Thema etwas kritischer, gerade in Perspektive auf die Brand. Lass uns gerne, bevor wir zur Schätzfrage gehen, noch darüber sprechen.
Also ich glaube, das ist bei uns wirklich eine Journey gewesen. Wir haben uns da auch weiterentwickelt. Wir haben das erste Mal ja mit dir darüber geredet in der Woche, wo wir in die Höhle der Löwen waren. Da hast du uns irgendwie danach angerufen und hast gesagt, wir müssen miteinander reden. ihr seid irgendwie hier der unter den Top 10 meistgesuchtesten Begriffen auf Amazon diese Woche. Das geht nicht. Ihr müsst dahin, Mädels, nach dem Motto. Und da waren wir einfach noch nicht ready, ja, weil gerade mit diesem Thema kostenlose Retouren bei Fashion-Produkten, wir sind ein Produkt, was sehr hochwertig fair produziert wird in Europa. Dadurch ist unsere Margenflexibilität jetzt, sag ich mal, nicht so gegeben. Und dadurch, dass wir eigenfinanziert sind, hatten wir jetzt auch nicht den Puffer, um, sag ich mal, so ein Experiment zu starten, ja. Deswegen war das damals auch nicht für uns. Und ich glaube, heute ist aber schon eine andere Situation. Also ich glaube, das Suchvolumen für unsere Kategorie besteht da jetzt, das war damals noch nicht so. Ich glaube, wir haben eine Art und Weise, wie wir die Operations machen, die da auf jeden Fall auch die Retouren deutlich geringer halten würde, als wir das damals hatten. Und daher, watch the space, mal gucken, was wir da in nächster Zeit so versuchen, auf die Beine zu stellen.
Mega. Eine Sache, Kadi, muss sagen, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Du hast ja vorhin gesagt, wir sollten besser im PR-Game sein oder wir stellen uns da vielleicht das Ganze zu kompliziert vor oder zu schwarz und weiß, dass wir denken, oh, kein innovatives Produkt, okay, PR nicht so ein Sinn. Vielleicht hast du da doch nochmal ein, zwei Tipps, was wir konkret bei uns machen können und so mit die ZuhörerInnen für sich selber auch was mitnehmen und den Pressekanal vielleicht für sich selbst auch nochmal anstoßen.
Ja, nee, total gerne. Also ich glaube, gerade wenn man gerade anfängt, ist Presse eine Sache, die man total ernst nehmen sollte. Und das bedeutet nicht, man sollte sich eine PR-Agentur holen. Ja? Wir haben noch nie eine gehabt. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals mit einer arbeiten werden. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben neben unserer Website, die wir damals gebaut haben, haben wir einen kompletten so Presse-Login geschafft. Und in diesem Presse-Login, wir haben das damals auf Medium gebaut. Das ist so eine Plattform, wo man so Artikel veröffentlichen kann, die aber total einfach zu bedienen ist. Und da gab es von uns vorgeschriebene Texte über uns, wenn es um das Business-Thema geht, wenn es um das Moms-Thema geht, wenn es um das Gründen nach Konzernen geht. Es gab Zitate von uns. Es gab einen Link zu einem Google Drive, wo du Fotos von uns runterladen konntest mit den Credits. Wir haben es also JournalistInnen so einfach wie möglich gemacht. Wir haben direkt oben hingeschrieben, zu folgenden Themen sind wir Expertin. Doppelpunkt. Ja, oder könnt ihr uns kontaktieren. Wir haben es so einfach wie möglich gemacht für die, uns zu finden und zu wissen, wofür wir stehen. Und wir haben das ganz häufig gehört, dass die das total toll fanden, dass das für die total hilfreich war, ein guter Einstieg. Und ich glaube, das Zweite ist, man muss es wirklich ernst nehmen. Also unsere Response-Time bei Presseanfragen war und ist einfach extremst kurz. Ja, also wir antworten immer am gleichen Tag. Wir sind extrem professionell im Austausch. Wir halten uns an alle sozusagen Vorgaben, die geben. Und wir haben am Anfang auch einfach alles gemacht, ne? Wir haben jeden Podcast gemacht, jedes Interview, jede Foto-Op. Wir waren uns da wirklich für nichts in Anführungszeichen zu schade. Und das hat sich halt einfach, das hat dazu geführt, dass wir sehr gute Beziehungen mit JournalistInnen haben. Und das hat sich so weiter multipliziert. Ich habe letztens mit einem Journalisten von der Wirtschaftswoche gesprochen, der meinte, wir reden jetzt schon zum vierten Mal miteinander. Ich sehe, das ist einfach crazy, ne? Weil der einfach bei gewissen Themen, da hört er meinen Namen, da weiß er, ah, die, weißt du, mit der komme ich gut klar, die ist zuverlässig. Die hat was zu sagen, die hat irgendwie eine Meinung, rufe ich die doch diesmal an. So. Und ich glaube, das heißt, geht gar nicht darum, dass man so viel Geld ausgibt das so an eine Agentur abgibt, sondern dass man es einfach ernst nimmt und zu einer Priorität macht und die Sachen so einfach wie möglich für die JournalistInnen macht und eben seine Story findet natürlich.
Mega. Das nehme ich safe für uns mit. Das machen wir schlecht, so ein Pressekit oder einfach das so einfach machen. Voll. Und wir sagen ja auch immer, it's a people game. Und das, glaube ich, hast du ja auch gesagt. So, wenn du cool mit dem bist, sage ich mal, ein tolles Verhältnis pflegst, dann kommen sie dir auch entgegen. Und ich kann das nur unterschreiben. Total. Wir haben nicht zu vielen Presseleuten ein gutes Verhältnis, aber zur Textilwirtschaft tatsächlich und Handelsblatt, weil wir mit denen jetzt auch schon 2-3 Interviews haben. Und da ist es so, das sind zwei, sage ich mal, in dem Fall jetzt Herren, aber mit denen bin ich auf einer Wellenlänge. Wenn die mir auch in WhatsApp schreiben, die Johannes, hast du kurz Zeit, da bin ich auch genau, was du sagst. Aber in anderen Bereichen, glaube ich, machen wir das einfach noch nicht gut. Daher, ja, können wir da noch viel von euch lernen. Romy, ich glaube, es ist Zeit für unsere geliebte Schätzfrage.
Ja, liebe Kathi, wir schätzen heute natürlich wieder zusammen.
Die Schätzfrage!
Und wie in jeder Folge darf der Gewinner, der am nächsten an die richtige Antwort gekommen ist, 100 Euro spenden. Die letzten zweimal war es ich. Mal schauen,
Teurer Monat,
wer heute spenden darf. Wir spenden nämlich dann 100 Euro an Center for Feminist Foreign Policy, eine Organisation, die dieses Ziel verfolgt, die Außenpolitik feministischer, transparenter und intersektionaler zu gestalten. Die Schätzfrage für heute lautet: Wie groß war der Umsatzanteil an Damehygienenprodukten, der 2021 online via E-Commerce gemacht wurde?
Genau, und Damehygieneprodukte umfassen sämtliche Hygieneprodukte wie Tampons, Binden, Slip-Einlagen oder ähnliche Erzeugnisse.
So, dann müsst ihr aber anfangen.
Okay. Dann, Romy, komm, fang an, du bist ein Profi. Ich hab was.
Ich sag sehr wenig. Ich sag 7%.
Wow. Ich hätte 18% gesagt. Kathi.
Ich hätte 6 gesagt.
Boah.
Die Antwort ist, im Jahr 2021 wurden in Deutschland 7,6% des Umsatzes an Damehygienprodukte online gemacht. Damit darf ich schon wieder spenden, oder?
Voll.
Romy, ich übernehme das diesmal für dich. Du bist so gut und ich will etwas deinen Geldbeutel tun. Ja. Ich spende sehr gerne. Kathi, wir haben noch eine Frage aus der Community mitgebracht, bevor es ins Finale geht. Wie geht ihr mit Copycats um? Wir hatten schon kurz drüber gesprochen. Ihr habt so den Markt, sage ich mal, irgendwie aufgeklärt. Hast du da manchmal schlaflose Nächte oder denkst so, ah, wenn ich da die ganzen Copycats sehe, das ist irgendwie schon ärgerlich, dass wir so viel für den Gesamtmarkt gemacht haben und die, sage ich mal, reiten jetzt in unserem Windschatten?
Nee, also ich glaube, da ist wirklich viel Space in dem Ding. Ne? Der Markt ist so riesig und wie gesagt, es haben ja so viele Leute noch gar nicht von Periodenunterwäsche gehört. Im Zweifel ist es für uns gut, wenn irgendwer anders Werbung macht, die dann nach Periodenunterwäsche suchen, weil dann stolpern die auf jeden Fall über uns. So oder so, ja. Also und es ist auch total gerechtfertigt, dass es verschiedene Positionierungen gibt. Wir sind einfach ein sehr hochwertiger Qualitätsführer mit einer sehr starken Marke. Das ist für jemanden, der einen schmaleren Geldbeutel hat, aber gerne auch mal Periodenunterwäsche probieren möchte, vielleicht auch eine Herausforderung, ja. Und daher ist es auch ja okay, wenn manche Leute sich zum Beispiel auch keine fair produzierte Produkte kaufen können und wollen, ja. Daher, da gibt es schon Platz für andere Leute. Worüber ich mich schon aufrege, ist manchmal so ein bisschen die Kommunikation, ja. Also, ne, was so behauptet wird, was Produkte können, obwohl sie wirklich auf keinen Fall können oder wie sie angeblich produziert werden, obwohl sie nicht so produziert werden. Aber hey, das wird in anderen Märkten auch so sein. Da muss man einfach dann sich auf sich selber fokussieren, weiter sein eigenes Ding machen und wird schon.
Kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Wir als Brand Snox stehen für Why Not? Einfach machen, gar nicht lange drüber nachdenken, einfach ausprobieren. Wir würden gerne von dir erfahren, Kathi, wann oder was war dein letzter Why-Not-Moment? Muss gar nicht unbedingt der letzte sein, sondern einfach, was dich selber, wo du mal gedacht hast, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus und mach einfach.
Ich mache sowas ja ehrlich gesagt recht häufig, gerade mit zunehmendem Alter, weil man ne, einfach so Bock hat, so einfach das Leben zu spüren. Ne? Also ich bin ein Riesenfan von Yes to all, ja, also einfach, letztes Jahr hatte ich so ein Yes to all Jahr, wo ich einfach gesagt habe, ich sage einfach Ja zu allem, ja, und guck einfach mal, was dann passiert, wenn ich das mache. Und aber ich glaube, eine Sache, die für mich neu war, die ich letztens gemacht habe, ist, dass ich, mein Mann hat ja eine Sportfirma gegründet vor sehr, sehr vielen Jahren, die er auch mittlerweile verkauft hat, aber die gibt es immer noch, die heißt Exletics, die machen so Mudruns, wo man so über Stacheldraht drüber und in den Schlamm rein und so weiter.
Ist mit mega, ich habe das mal gemacht, wirklich Hammer, das macht so viel Spaß.
Voll, total. Und ich habe natürlich nie mitgemacht, all die Jahre, die er es gemacht hat. Ja, weil 2013 haben die es gegründet, weil ich immer so, oh nee, das ist voll nicht mein Ding und kann ich nicht. Und letztens war eine Veranstaltung Xletics Kids, also haben die jetzt gegründet als Submarke, wo man eben mit Kindern auch teilnehmen kann. Und da sind meine Kids mitgelaufen, habe ich gesagt, ja komm, jetzt mache ich das auch mal, jetzt laufe ich da auch mal mit und mache zumindest ein paar der Hindernisse mit und beschlamme mich ein bisschen. Und das hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch nicht gemacht. Also
stark.
Das war ein letzter Why-Not-Moment von mir. Ja, ich meine, warum nicht? Echt,
Ja. Mega.
Sehr schön. Allerletzte Frage, liebe Kathi. Welche deiner Charaktereigenschaften würdest du sagen, wenn du jetzt eine nennen musst, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
Meine Begeisterungsfähigkeit.
Oh, sehr schön.
Mega. Kurz und knackig, aber mega toll. Kathi, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Es hat uns sehr viel Freude gebracht. Vor allem auch hier im Metaverse. Danke, dass du da so begeisterungsfähig warst.
Ja.
Und Durchhaltevermögen ist, ja, viele, viele Tipps mitgenommen. Gerade in Richtung PR war so mein persönliches Highlight.
Ja, ja, voll schön. Bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss. Tschüss.
So, harter Themenwechsel. Nächste Woche widmen wir uns nämlich einem ganz anderen Bereich. Weg von der Periode hin zu Steuern. Aber es wird auch ein wenig um Community Management gehen, und zwar Community auf TikTok. Wir sprechen mit Maximilian Lambsdorff, dem Gründer von der Steuersoftware Expresssteuer, über deren Erfolg, denn in weniger als 2 Jahren hat das Unternehmen bereits einen Umsatz im 8-stelligen Bereich erwirtschaftet.
Und das ist mal wieder, finde ich, so ein krasser Beweis dafür, wie verrückt eigentlich TikTok ist. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, wir wollen alle Trends analysieren. Und ihr wisst, dass ich ein riesengroßer TikTok-Fan bin und Befürworter. Und es gibt kaum ein Unternehmen in Deutschland, das auf dieser TikTok-Welle so gut geritten ist wie Expresssteuer. Also Wahnsinn mit so einer App, was sie da alles erzählt hat. Wirklich verrückt, deswegen schaltet am Montag ein. Und was uns noch mehr freuen würde, wenn ihr uns bewertet auf Spotify und Apple Podcast. Wirklich Wahnsinn, wie wir in den letzten Wochen gewachsen sind mit dem Podcast. Fühlt sich schon geil an.
Ja, wir haben auch immer gesagt, so von Woche zu Woche, Podcast ist ein Marathon, um uns, glaube ich, auch gegenseitig irgendwie motiviert zu halten, weil wir auch wussten, dass es so ist. Und so in den letzten paar Wochen habe ich das erste Mal so das Gefühl, ja, es ist tatsächlich so. Und irgendwann, also ich will nicht sagen, wir sind im Ziel, aber man kommt
der Sache näher.
Der Sache näher und sehr gut voran, und auch an der Stelle vielen, vielen Dank an all unsere Hörer.
Voll. Und bitte schreibt uns eine Bewertung. Unser Ziel ist es, 10.000 Aufrufe pro Folge. Wir sind dran. Wir schaffen das. Danke für euren Support. Und jetzt sehen wir uns am Montag. Geile Woche wünschen wir euch.
Snoxhalting Podcast. Das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.